Hallo und herzlich willkommen zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und ich habe heute die Ehre, mit dem Herrn Olga Eichler zu sprechen von Mindfirst Asset Management. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit
nehmen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich wirklich sehr, weil das tatsächlich ein Berufsbild ist, was Sie ausüben, was für die meisten Menschen ein sehr, sehr fernes ist und ein ominöses und auch ein mythenumranktes.
Okay, und das schon seit 25 Jahren.
Ja, doch.
Und also schon eher ein Oldie. in der Tat. Ein ungewöhnlicher Beruf, gerade in Deutschland. Wir lieben ja die Lebensversicherung, wir lieben ja unsere Spargelder. Wir sind ja nicht ein Aktienvolk. Gut, das ist schon seit Generationen der Fall. Obwohl wir ja sehr erfolgreiche Firmen haben und obwohl eigentlich viele Mitarbeiter, wenn sie bei Siemens, BASF oder wo auch immer beschäftigt sind, eigentlich auch stolz sind auf ihre Firma, aber die Aktie halten sie dann trotzdem nicht. Ist ja eigentlich ein kleiner Widerspruch. So ist aber der Deutsche, der ist halt sehr auf Sicherheit bedacht. Nun möchte ich eins auch noch hinzufügen, da ja die Deutschen eher die Immobilie favorisieren als Geldanlage, auch die unterliegt gewissen Wertschwankungen. Nur weil sie nicht jeden Tag einen Wert beigemessen bekommt oder monatlich eine Ermittlung eines Werts gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass der Wert stabil ist. Insofern, es ist natürlich auch manchmal ziemlich volatil an den Börsen. Eigentlich ist es ja sogar die Chance für diejenigen, die besonnen agieren und die Zeit mitbringen, sowas mal auszusitzen oder eben auch die Ausschläge nach unten zum Einstieg zu nutzen. Mir macht der Beruf nach wie vor sehr viel Spaß. Eigentlich ist es eine Leidenschaft, ein Hobby von mir. Und dass ich so lange dabei bin, spricht vielleicht auch dafür, dass ich weiterhin motiviert und auch mit großer Interesse oder Faszination meine Tätigkeit ausübe.
Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, Fondsmanager zu werden? Also sind Sie damit als Kind schon in Berührung gekommen oder sowas in die Richtung? Oder wird man da reingeboren?
Ja, es hat schon recht früh angefangen. Also ich war noch nicht im Studium, sondern in der Oberstufe. Da habe ich meine ersten Gehversuche unternommen. Das Interesse für die Wirtschaft war schon immer da. Aber irgendwann kam halt auch, ich sage mal, das speziellere Interesse für den Kapitalmarkt. Und um ganz, ganz ehrlich zu sein, man kann schon mit Aktien reich werden. Also die Verlockung natürlich, damit auch Geld zu verdienen, war auch gegeben. Und es ist ja eine sehr faszinierende Welt, weil eben an der Börse nicht nur Rationalität zählt, sondern eben auch Gefühle, Psychologie, Stimmungen etc. Und diese Kombination aus diesen beiden Dimensionen, dass am Ende ein Unternehmen ja natürlich bewertet wird aufgrund seiner Cashflows oder auch Gewinne, auf der anderen Seite aber eben auch gewisse Themen im Markt häufiger entweder hochkochen oder dann auf einmal in die große Vergessenheit geraten, zu Unrecht. Dieser Mix aus diesen beiden Faktoren, wenn Sie so wollen, macht ja auch irgendwo den Reiz aus. Also denken Sie vielleicht an Sport. Auf der einen Seite performt ein Sportler sehr gut, schießt Tore meinetwegen oder gewinnt irgendwelche Wettbewerbe. Aber auf der anderen Seite hat er natürlich auch sein Trainingspensum und eben jede Menge Zeit, die er halt mit seiner Disziplin verbringt. Und es sind eben nicht nur die Resultate, die er erwirtschaftet, sondern vielleicht auch der Fortschritt, den er erzielt. Und so ähnlich ist es an der Börse. Sie können sehr viel Aufwand reinstecken. Sie können sehr genau eine Firma betrachten. Und Sie haben oft manchmal das Pech, oder Sie haben oft das Pech, dass Sie noch nicht sofort Recht bekommen mit Ihrer Entscheidung, sondern auch die Zeit für sich sprechen lassen müssen. Das heißt, wenn Sie mal zu früh eingestiegen sind, dass die Aktie vielleicht mal weiterfällt oder umgekehrt, wenn sie ausgestiegen sind, sie noch weiter klettert etc. Also diese Komponente aus, dass man es auf der einen Seite wissenschaftlich und rational halt sehr gut objektiv begründen kann, aber eben andere Marktteilnehmer ja auch noch da sind und das Geschehen prägen. Vergessen Sie nie, wenn Sie eine Aktie kaufen, dagegen steht ein Verkäufer und umgekehrt, wenn Sie aussteigen, steigt ja gerade jemand in die gleiche Aktie ein. So, und der Mensch ist nun mal nicht ein rein rationales Wesen, sondern er hat ja auch seine Empfindungen und Gefühle und Stimmungen etc. Und das sehen Sie eben auch an der Börse. Denn von der Definition her oder von der reinen betriebswirtschaftlichen Seite dürfte ein Unternehmen ja nur einen Kurs haben, nämlich einen bestimmten Unternehmenswert. Und der dürfte ja nicht tagtäglich schwanken. Und selbst stabile Unternehmen wie eine Nestle schwanken jeden Tag um mindestens 1,5-2% im Kurs. Und wenn Sie das auf eine Woche oder einen Monat beziehen, sind Sie schnell auch mal bei 5-10%.
Ja, das ist richtig.
Das heißt, um das mal auf den Punkt zu bringen, also die Begeisterung dafür, dass hier eigentlich etwas relativ rational oder halt mit Kennziffern und mit Kalkulation zu ermittelnde Werte aufweist, diese aber aufgrund des menschlichen Verhaltens halt doch gewissen, zum Teil größeren Schwankungen unterliegen, da halt, ich sag mal, das Rückgrat zu haben, die Ausdauer zu haben und dann doch mehrheitlich auf Dauer richtig zu liegen, hat eben seine sehr positive Wirkung auf mich ausgeübt. Und ein Stückchen weit hat man es einfach in der Hand, während in vielen anderen Berufen man doch sehr stark von der Beurteilung seines Chefs abhängt oder von einigen wenigen Entscheidungen. Als Portfolio-Manager ist man doch jemand, der hat halt ein Portfolio von 40, 60 verschiedenen Positionen, einige noch mehr. Und wenn man da halt am Ende recht hat, nicht in allen Einzelfällen, aber in der Mehrheit der Positionen, der Investments, die man getätigt hat, dann ist man ja auch in der glücklichen Situation, dass es messbar ist, dass es halt ein konkreter Erfolg ist. Und das hat bei mir auch einen gewissen Charme gehabt, weil ich auch manchmal gemerkt habe in der Schule, dass man halt von Sympathien und Antipathien eines Lehrers abhängt, aber an der Börse, sofern man seine Hausaufgaben gemacht hat, Zeit mitbringt und sich nicht durch, ich sag mal, kurzfristige Trends da aus der Bahn werfen lässt, wird man am Ende eben recht behalten und auch erfolgreich sein, wenn man das gut gemacht hat. Und das sind so Komponenten, die haben bei mir sicherlich die Entscheidung auch mitgeprägt.
Ja, glaube ich, ja. Wenn Sie sagen, Sie sind seit 25 Jahren am Markt und diese, ich nenne es mal, die psychologische Komponente spielt auch eine Rolle, also die analytische natürlich und dann die psychologische von dem Massenverhalten, nenne ich es mal. Haben Sie da die Erfahrung gemacht in den 25 Jahren, dass sich da über den Lauf der Zeit sich Dinge verändert haben? Also zu Trends hin, klar, aber so zum Grundverhalten des Anlegers?
Ja, also ich glaube, man sollte ein bisschen differenzieren. Es ist heute in der Tat kurzlebiger und auch etwas schwankungsanfälliger. Also die Bewegungen sind im Markt noch größer als noch vor 10, 20 Jahren. Das hat natürlich auch viel mit Internet zu tun. Heute können Sie ja, wenn Sie im Urlaub sind, das Börsengeschehen verfolgen. Heute können Sie während einer Reise auch mal kurz aufs Handy schauen und sehen die Kursentwicklung. Das war natürlich vor 20 Jahren nicht der Fall. Ich kenne noch eine Zeit, da hat man mit Fax gearbeitet. Also um eine Order zu erteilen, musste man einen Fax schicken. Ja. Ich bin jetzt 25 Jahre im Berufsleben an der Börse vertreten, aber ich bin Ende der 80er als Privatperson schon mit den ersten Investments zugange gewesen. Das heißt, seit etwa 35 Jahren verfolge ich das Börsengeschehen. Ich gebe Ihnen ein sehr aktuelles Beispiel, wo die Unterschiede liegen. Wir haben heute extrem viele Themeninvestments. Das ist zum einen Umwelt als, ich sag mal, Anlagestoßrichtung. Das ist zum anderen halt gewisse Plattformunternehmen wie eine Zalando, wie eine Amazon, die eigentlich nur sehr wenig Gewinne erwirtschaften. Die Marge ist hauchdünn. Also sie haben da häufig sogar gerade mal einen Überschuss in der Gewinn- und Verlustrechnung. Aber es wird halt sehr viel in die Zukunft geblickt und da wird gesagt, die nehmen die Marktanteile den stationären Einzelhandel weg und sie werden auf Dauer auch sehr profitabel sein. Aber schon seit langem sind sie nicht so richtig besonders profitabel. Das heißt, hier wird sehr stark eben auf Themen gesetzt. Als Beispiel, während halt früher, ich sage mal, die Fundamentalanalyse eine größere Rolle gespielt hat und man nicht so großzügig war gegenüber Gesellschaften, die vielleicht erst in 10 oder 20 Jahren den ganz großen kommerziellen Gewinn haben werden. Anderes Beispiel wäre eine Tesla, eine Marktbewertung von über 500 Milliarden. Das größte deutsche Unternehmen, die SAP, ist bei etwas über 100 Milliarden. Das größte deutsche Automobilunternehmen, der VW-Konzern, ist bei, ich glaube, 70 Milliarden. Also eine Tesla hat einen Marktwert, der ist größer. Jetzt habe ich es in den letzten paar Wochen nicht mehr gecheckt, aber das war auf jeden Fall noch so vor etwa 2 Monaten der Fall. Da ist der Marktwert größer als der aller anderen Automobilhersteller. Und damit Sie das auch einordnen können, eine Tesla verkauft gerade mal 400.000 bis 500.000 Autos pro Jahr, während die ganze Weltindustrie im Automobilbau auf ungefähr 90 Millionen Neuwagen kommt, die pro Jahr gebaut und verkauft werden. Und zu Tesla noch ein kleines Zahlenbeispiel. Ich sagte, der Marktwert ist über 500 Milliarden, eigentlich schon bei 600 Milliarden. Und der Umsatz dieses Unternehmens ist bei, das sind also wie gesagt etwa 400.000 Fahrzeuge im Schnitt, knapp 50.000, die man einnimmt, also der Umsatz ist etwas über 20 Milliarden und die Bewertung ist bei fast 600, also etwa 30 Mal Umsatz, die Bewertung, nicht Gewinn, Umsatz. Und wenn Sie jetzt mal so eine BMW nehmen, da ist der Marktwert noch nicht mal einmal Umsatz. Also der Wert, den der Kapitalmarkt diesem Unternehmen beimisst. Das heißt, an dieser Stelle sehen Sie auch, der Anleger, der in eine Tesla-Aktie reingeht, der ist wirklich bereit, sehr weit innen nach vorne zu schauen. Der Gewinn einer Tesla heute ist eigentlich nur mit der Lupe zu sehen. So gering ist er, so marginal. Ja, irgendwann machen die vielleicht eine Milliarde Gewinn, aber dann ist es bei 600 Milliarden Marktwert immer noch das 600-fache des Gewinns. Und eine wirklich allerletzte Bemerkung, wo Sie die Unterschiede sehen. In der Tesla-Aktie wechseln heute ungefähr 5-7% aller Eigentümer die Aktie pro Tag. Das heißt, wenn Sie das mal so mit 15-20 Mal multiplizieren, haben Sie nach 15-20 Tagen die komplette Eigentümerschaft der Tesla gewechselt. Das heißt, das Papier ist hochliquide und eigentlich wird damit spekuliert, weil wenn im Schnitt nur ein Unternehmen oder eine Aktie 15-20 Tage gehalten wird und dann ist eben der komplette Besitz des Unternehmens in anderen Händen, ist das natürlich nicht unbedingt besonders gesund oder überzeugend, während bei einer BMW oder nehmen wir eine Daimler, da ist der Streubesitz 100%, BMW ist ja noch eine Familie dahinter mit über 40% Anteil. Bei einer Daimler brauchen Sie fast ein Jahr, bis sozusagen alle Aktien Ihren Besitzer an der Börse gewechselt haben. Das ist natürlich auch nicht sehr lange, nur ein Jahr, aber immerhin ein Jahr gegenüber 15-20 Tagen bei einer Tesla. Sehen Sie, hochspekulativ eine solche Anlage im Falle einer Tesla, während halt bei einer Daimler doch noch ein bisschen mehr die mittelfristige Perspektive scheinbar eine größere Rolle spielt.
Ja, glaube ich, ja. Und das, was Sie sagen, dass ja quasi in die Zukunft investiert wird und in die Vision, die dann irgendwann mit reinspielen kann, um den Umsatz zu haben, ist schon sehr weitreichend. Also das heißt, es geht schon
in Dimensionen. Ja, man muss schon Dimensionen. Sehr viel Grundoptimismus haben. Ja. Und um das nochmal bei einer Tesla auch ganz klar zu sagen, nehmen wir mal an, die schafft mal den Umsatz einer Daimler mit ungefähr 2 Millionen PKWs, die sie im Jahr verkaufen, dann reden wir so über ca. 80 Milliarden Umsatz. Hm. So, die sehr erfolgreichen Autohersteller schaffen so gerade mal 7-8% Vorsteuermarge. Aber wir machen 10 draus, weil wir gutwillig sind zu einer Tesla. Das heißt, dann sind wir bei 8 Milliarden Pre-Tax-Ergebnis, also vor Steuern. Im Falle einer Tesla, klar, haben die Verlustvorträge, deswegen ist Vorsteuerergebnis fast nach Steuerergebnis. Also sagen wir mal, sie machen 7-8 Milliarden an Nettoergebnis, die gute Tesla, das wird wahrscheinlich die nächsten 3 Jahre nicht passieren. Und wenn Sie Pech haben, müssen Sie auch 10 Jahre warten, bis die mal so weit sind. Und das im Verhältnis gesetzt zu den 600 Milliarden. Das heißt, Sie haben dann immer noch ein 80er bis fast 100-faches KGV, Kursgewinnverhältnis. Also Sie zahlen fast das 100-fache gegenüber dem erwirtschafteten Gewinn. Und das Ganze nicht heute, nicht morgen, nicht in 3 Jahren, sondern wahrscheinlich in 5-8 Jahren erst fällt dieser Gewinn an, während Sie für eine BMW heute so den 7-8-fachen Gewinn bezahlen. Natürlich mit vielleicht dem Risiko, dass er auch mal wieder sich halbiert. Aber bei einer Tesla ist es ja auch noch nicht ausgemacht und so sicher, dass sie tatsächlich die nächsten 7 oder 10 Jahre wächst und damit auch ihr Ergebnis verbessert. Mhm. Könnte ja auch sein, dass Sie mal, denken Sie an das Nokia-Beispiel, vor 20 Jahren war Nokia der Handyhersteller weltweit, ganz klar die Nummer 1, technologisch führend. Ja, das hat dann ein paar Jahre nur gedauert und dann kam eben ein anderer Wettbewerber auf und denken Sie an Apple heute. Ja, seit etwa 10 Jahren ist Apple extrem gut, hat die beste Marge unter allen Handyproduzenten, aber ob das die nächsten 10 Jahre noch gilt, das würde ich nicht als sehr wahrscheinlich erachten, sondern vielleicht nur mit maximal 60-70% Wahrscheinlichkeit belegen. Und da sehen Sie schon, dass der Kapitalmarkt heutzutage halt doch sehr gerne auch mal positive Trends aufgreift. Und dann werden die verstärkt durch sehr viel Käufe in so eine Aktie. Und dann spielt die Bewertung kaum noch eine Rolle. Wir haben viele Technologieunternehmen, die sind extrem teuer im Vergleich zu einigen anderen klassischen Industrien. Ich habe den Automobilbau angesprochen. Sie können aber Maschinenbau denken, Chemie, Industrie etc. Das sind halt gerade die Branchen, die in den letzten Jahren gar nicht gelaufen sind, aber wo ich glaube, dass es auch sehr erfolgreiche Unternehmen gibt und wir eine viel zu tiefe Bewertung haben.
Hm. Wo wir jetzt quasi wieder bei Ihrem Spezialthema sind, weil Sie sich für die Value-Strategie dann dementsprechend auch entschieden haben, im Gegensatz zu dem, was wir jetzt mit Tesla, Amazon, Tech-Aktien gesagt haben, die ja Richtung Growth laufen, also sehr wachstumsstark sind, aber nahezu keinen Umsatz haben, ist Ihr Ansatz ja mehr tatsächlich im Value-Bereich zu suchen, unterbewertete Aktien zu finden mit einem soliden Kerngeschäft und dementsprechend tatsächlich auch Umsatz, der dabei rumkommt.
Ja, ich mag einfach Gewissheit. Also ich möchte nicht zu viele Träume in meine Portfolien einbauen. Visionen ja, aber der Gewinn am Ende zählt halt. Und wir sind ja schon Anleger. Das heißt, wir wollen auf Dauer auch wirklich Gewinne sehen. Die Unternehmen sollen Überschüsse erwirtschaften. Die sollen auch halt ihre Ergebnisse steigern. Und das passiert ja in vielen Fällen. Ich nenne mal jetzt ein Beispiel für eine Gesellschaft, die wahrscheinlich auch eher dem Value-Lager angehört und auch ein bisschen zyklisch ist. Es gibt einen Automobilzulieferer, Heller, Sie kennen ihn wahrscheinlich, das ist halt ein Produzent von Scheinwerfern. Die sind vor etwa 10 Jahren auch mal in andere Bereiche vorgestoßen. Die stellen also mittlerweile auch Kameras her und Sensoren, wenn sie den Abstand halten zu dem Vordermann oder auch beim Überholen zu ihrem Nachbarn, also Nachbarfahrzeug. Und mittlerweile sind es 20% des Konzernumsatzes, den man eben in solchen Geschäftsfeldern investiert. Und man hat also über die letzten Jahre hinweg so etwa 4-7% mehr an Wachstum, an Umsatzsteigerung erzielt gegenüber allen Automobilherstellern, die man so als Vergleichsgruppe heranziehen kann. Also man hat ganz klar, weil man eben auch auf neue Anwendungen gesetzt hat, nicht nur auf die Lichttechnik und dort auch sehr erfolgreich war, hat man eben eine überdurchschnittliche Entwicklung genommen. Ja, es ist ein zyklisches Unternehmen, hängt natürlich schon von der Autonachfrage auch ab. Aber vergessen Sie nicht, eine Heller liefert auch an Züge oder Zugproduzenten, auch an Lkw-Hersteller, an Busproduzenten. Licht, Scheinwerferlicht oder Bremslicht brauchen Sie in allen Fahrzeugen. Und das Schöne bei einer Heller ist ganz konkret, weswegen sie aus meiner Sicht auch eine sehr deutliche Prämie aufweisen sollte gegenüber vielen klassischen Automobilherstellern. Sie ist nicht von der Antriebsart abhängig. Egal, ob Brennstoffzellenfahrzeuge genutzt werden oder Elektrofahrzeuge nur noch gekauft werden, auch diese haben Licht, Innenbeleuchtung und auch Türbeleuchtung und eben ihre Scheinwerfer außen etc. Das heißt, sie sind an der Stelle nicht exponiert gegenüber dem Wandel, der im Gange ist. Und der nächste Punkt, um aber dann auch langsam den Fall abzuschließen. Heller hat halt eine extrem hohe Innovationskraft. Die stecken zwischen 7-8% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung, während ein normaler Autohersteller eher knapp die Hälfte davon ausgibt als Quote zum Umsatz. Das heißt, würde die Heller rein von der Eingruppierung her im Index nicht als ein Autozulieferer klassifiziert werden, sondern als ein Tech-Unternehmen gelten, hätte sie sicherlich schon allein aufgrund dessen eine höhere Bewertung, obwohl alles andere gleich ist. An der Stelle will ich Ihnen auch signalisieren, manchmal ist es auch wirklich eine Frage der Eingruppierung. Laufe ich unter sozusagen Industrie oder laufe ich schon unter Technologie, obwohl eine Heller eben doch sehr technologieaffin ist und auch vieles Halogenscheinwerfer als Beispiel hervorgebracht hat, LED und. Also hier sehen Sie auch, der Kapitalmarkt macht es sich manchmal leicht und setzt einfach nur auf bestimmte Branchen. Die Branchenzugehörigkeit entscheidet der Indexanbieter. Aber eigentlich ist es mehr als das. Sie müssen schon genau schauen, was macht diese Firma eigentlich aus und wie ist da so die Gewinnreihe, was für eine Bewertung hat sie, Managementqualität etc. Und im Falle einer Heller kann man das sehr gut verdeutlichen. Da ist ein Unternehmen hochinnovativ, sehr erfolgreich, starke Bilanz, aber im falschen Sektor. Und über die Zeit hinweg korrigiert sich das aber, weil jedes Unternehmen im Grunde genommen in seine faire Bewertung hinein läuft oder sich die erarbeitet im Laufe der Zeit, aber es kann manchmal länger als 5 Jahre dauern.
Ist das immer so?
Ja, es ist sehr unterschiedlich. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein anderes Beispiel. Sie werden wahrscheinlich den weltgrößten Hersteller von Windturbinen kennen, von diesen Windrädern, Vestas aus Dänemark. Ja. Das Unternehmen hat in den letzten paar Jahren immer wieder auch Verluste gemacht. Also wenn Sie die letzten 10 Jahre betrachten, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber 3 oder 4 davon waren rot. Da gab es keinen Überschuss, sondern da wurde Geld verbrannt. Und es ist auch sehr schwankend, wenn China sich entscheidet, Subventionen zu kürzen oder wenn Amerika unter Trump halt den Ausbau der Windenergie nicht fördert, dann hat das Auswirkungen auf den Westen. Das agiert ja weltweit. Und dieser Konzern hat eigentlich eine ziemlich durchmischte Vergangenheit, wenn es um die operative Leistung geht, ist aber Weltmarktführer. Ist natürlich eine Industrie, wo man sagt, ja, da steckt Potenzial drin. Nur das Unerfreuliche ist, ja, es ist in der Tat eine dynamische Industrie. Ja, sie wird wahrscheinlich sich verdoppeln, verdreifachen auf die nächsten Jahrzehnte in Bezug auf reines Geschäftsvolumen. Aber es ist eben nicht so klar, wie gut die Margen mal werden. Weil schauen Sie sich heute mal eben einige oder durchschnittlich erfolgreichen Automobilhersteller, die haben dann, wie ich eben sagte, die guten haben 7-8% Vorsteuermarge und die durchschnittlichen haben eher 3-4% Marge. So, wenn Vestas, und das ist halt die ganz große Fragestellung hier, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wenn Vestas halt im Schnitt vielleicht doch nur bei knapp 10% Vorsteuermarge rauskommt, ist die Aktie heute heillos überbewertet. Wenn sie aber vielleicht doch 15-18% Vorsteuermarge schafft, als Durchschnittswert für mehrere Jahre, würde ich die unter Umständen heute auch noch kaufen. Aber Sie sehen, es ist sehr schwer, an der Stelle eine klare Antwort zu haben. Die Unternehmung ist dabei einem nicht behilfreich, weil die es ja natürlich selbst nicht wissen. Es sind oft Förderprogramme und Subventionen, die halt von den Ländern entschieden werden. Dann haben Sie natürlich auch noch eine sehr, sehr starke Abhängigkeit von Wechselkursen, weil die weltweit operieren. Und nicht ganz zu vergessen, ist es natürlich auch ein Markt, wo auch die Großen rein wollen, wie zum Beispiel Siemens, oder auch schon dabei sind, das Geschäft auszubauen. Das heißt, sie sind da nicht ganz konkurrenzlos. Und nur weil eine Branche wächst, in einem bestimmten Umfeld halt Wachstum da ist, heißt noch lange nicht, dass man auch tolle Überschüsse erwirtschaftet, sondern da kann ich Ihnen reihenweise aus den letzten paar Jahrzehnten ein Beispiel dafür nennen, dass es auch blutig enden kann. Denken Sie an die Solarzellenhersteller in Deutschland, die noch vor 10 Jahren extrem beliebt waren, sehr schöne Gewinne hatten. Und dann hat es keine 5 Jahre gedauert. Und dann ist das alles in Luft aufgelöst gewesen, weil halt gewisse politische Entscheidungen getroffen worden sind, wie zum Beispiel China in dem konkreten Falle. Die chinesische Regierung in Peking hat entschieden, dass man halt diese Industrie selbst aufbaut. Und dann sind natürlich die Löhne in China andere. Und schon war eine SolarWorld und wie sie alle hießen, in ein paar Jahren fast pleite gegangen.
Ja, richtig, das kann schnell wechseln. Ja. Das heißt, ja, mit dem Value-Ansatz ist es für Sie so, dass eine höhere Sicherheit zustande kommt, weil die Fantasie ein bisschen rausgenommen wird und mehr auf die unterbewertete Zahl oder das Unternehmen geachtet wird. Ja,
also man hat eine gewisse Vorhersagbarkeit. Vielleicht sind es Langweiler, wenn Sie das negativ betrachten wollen. Aber um Ihnen mal noch eine andere Gesellschaft zu nennen, die wir auch schon länger halten, ist Sixt. Ein Unternehmen, was halt schon viele, viele Jahrzehnte existiert. Natürlich haben die auch mal schwache Jahre und dieses Jahr ist besonders schlecht. Sogar ein Verlustjahr wegen Corona. Es wird weniger geflogen und damit auch weniger Autovermietung nachgefragt, weil doch der Anteil der Touristen relativ wichtig ist, die Geschäftsleute aber auch weniger Dienstreisen unternehmen. Hier haben Sie also ein Unternehmen, was natürlich dieses Jahr sehr viel schlechter wirtschaftet oder es sehr viel schwerer hat als noch vor 10-12 Monaten angenommen. Aber Sie haben halt ein Geschäftsmodell, wo ich glaube, dass man auch in den nächsten 5 und 10 Jahren nicht obsolet wird oder nicht so ohne weiteres, ich sag mal, die Hälfte des Umsatzes verliert. Und da will ich auch noch 2 Bemerkungen kurz einflechten. Eine Sixt hat vor etwas über 10 Jahren als allererste Autovermietung in der Welt, also vorne Hertz und Europcar und wie sie alle heißen, die Internetreservierung angeboten, ermöglicht. Also waren sehr innovativ. Und sie waren auch die Ersten, das war jetzt vor etwa 8 Jahren, die mit BMW das Carsharing-Modell in Form eines Joint Ventures in den Markt lanciert haben. Und jetzt seit etwa einem Jahr bringen die sogar auch eine mittel- bis langfristige Vermietung als Angebot, nämlich für 6 oder 12 Monate können sie bei denen ein Auto mieten. Das ist also eine Firma, die natürlich auch von der Konjunktur abhängt. Und Corona hat uns auch an der Stelle gezeigt, dass da über Nacht quasi auch mal mehr als nur 20% Umsatzrückgang entstehen können. In diesem Jahr wird man wahrscheinlich sogar eine Umsatzhalbierung haben. Aber ich bin guter Dinge, dass es keine 3-4 Jahre dauert und wir werden an den Umsatz von 2019 wieder anknüpfen, weil einfach die Reisetätigkeit, ob es private Reisen sind oder Dienstreisen, auch wieder ihre Nachfrage generieren werden für dieses Geschäftsmodell. Und dann muss man eben so eine Schwäche auch aussitzen. Während, um das mit was anderem zu kontrastieren, für mich ist noch lange nicht sicher ist, dass eine Airbnb oder dass eine Uber, alles Börsengänge, also Airbnb sogar letzte Woche und Uber vor etwa einem Jahr, noch gar nicht gesichert ist, dass die in den nächsten 10 Jahren sehr gute Zahlen schaffen, also auch Gewinne erwirtschaften. Denken Sie mal in dem Zusammenhang an eine eBay, die ja natürlich noch Gewinne macht, aber die besten Zeiten von eBay sind vorbei. eBay hat mal mehr als doppelt so hohe Marge erreicht wie heute. Das Geschäft stagniert, ist teilweise auch sogar rückläufig in bestimmten Ländern. Also es gibt in der Technologie sehr viele Wandel. Es gibt in den Wachstumsunternehmen einfach die Gefahr, dass sie auch nie ein ewiges Wachstum haben, sondern manchmal schon nach weniger als 10 Jahren zu einer Trendwende kommt. Und Sie können da an eine Microsoft vielleicht denken, eines der Paradeunternehmen aus dem Technologiesektor. Auch die hatten mal Jahre, wo der Gewinn rückläufig war in ihren jetzt etwa 60 oder knapp 60 Jahre Existenz. Das heißt, bei jedem Wachstumsunternehmen haben sie schon mal auch per se das Risiko, dass die starke Wachstumsphase dann nachlässt und manchmal sogar auch komplett abgelöst wird von einer Bedeutungslosigkeit, weil die Konkurrenz nicht schläft und was Besseres auf den Markt bringt als Angebot. Und das ist bei Value-Aktien nur bedingt der Fall. Bei Value-Unternehmen, ob es Finanzwerte sind, ob es halt die Anlagenbauer sind, ob es die Industrieunternehmen sind, da findet natürlich auch Veränderung statt, aber selten eine abrupte. Und das ist halt der Vorteil. Man hat eine bessere Vorhersagbarkeit und sie sind sehr viel günstiger, aber sie haben halt nicht sozusagen diesen Sex-Appeal, den halt meinetwegen eine Amazon mal hatte oder heute noch eine Netflix hat oder eine Zoom. Bei einer Zoom, um nur noch ein paar Sekunden drauf zu verwenden, bin ich mal gespannt, wie hoch das Wachstum in ein paar Jahren sein wird. Vielleicht noch 10%, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, aber ob es dann noch so hoch ist, wie wir es heute erleben, ich glaube es nicht. Und das sind Unternehmen, die halt extrem teuer sind und manchmal sogar keine Gewinne machen. Und dann wird halt auch sehr, ich sage jetzt mal, momentumgetrieben agiert im Markt. Und am Ende, das habe ich ja gesagt, warum ich unter anderem meinen Beruf so liebe, am Ende setze ich halt die Wahrheit durch oder jedes Unternehmen muss eben mit der Gewinnerwartung des Marktes konfrontiert werden. Und wenn die nicht abgeliefert wird, wenn die nicht erfüllt wird, werden solche Aktien halt sehr stark abgestraft. Und wirklich der allerletzte Punkt zu Wachstumsunternehmen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, die Technologieblase 2000, was in Deutschland auf der neue Markt geplatzt ist, gab es über 90% Kursrückgang in dem neuen Marktindex, den es damals gab. Es gab jede Menge Skandale, sogar Pleiten. Und das will ich jetzt nicht 1:1 auf die heutigen Wachstumswerte übertragen, aber es gibt auf jeden Fall die Sorge und die wird sogar auch von gewissen Wachstumswerte-Investoren geteilt, die ist nicht sozusagen nur bei mir, dass auch von denen einige sich nicht durchsetzen werden und auf der Strecke bleiben. Insofern, der Wachstumswerte-Investor, der nimmt auch von vornherein in Kauf, dass bei ihm mehr scheitern, also mehr Firmen es nicht packen, sich nicht durchsetzen können im Markt, als bei einem Value-Investor, wo das alles viel etablierter ist, viel abgesicherter ist, wo das Geschäft ja schon teilweise 50 und mehr Jahre alt ist und es auch funktioniert. Deswegen, und im Übrigen wissenschaftliche Studien beweisen es, wenn man nur lange Zeiträume nimmt, 20, 30 Jahre, da wird es dann sehr evident und in der Regel auch schon auf 10 Jahre, dass sich die Value-Strategie durchsetzt. Warum? Weil sie da einfach die tiefere Bewertung haben von vornherein bei den Unternehmen, wenn man schon anfängt zu verallgemeinern, B, weniger Pleitefälle und C, ganz klar auch viel weniger Veränderung innerhalb der Geschäftsmodelle. Auch eine Microsoft heute das zweit- oder drittgrößte Unternehmen der Welt vom Börsenwert her, da ist es nicht so sicher, ob sie noch in 8 Jahren oder 7 Jahren oder 5 Jahren noch ihren Marktwert beibehalten oder vielleicht nicht halbieren. Während halt, ich sage jetzt mal, zurück zu einer Sixt, ja, theoretisch kann sich natürlich auch mehr als halbieren, die Aktie, aber das Geschäft als solches wird ja weiter da sein. Die Leute werden auch noch in 7 Jahren oder in 10 Jahren einen Wochenendtrip machen oder halt einen normalen Sommerurlaub verbringen und vor Ort auch mobil sein wollen. Von daher, Sie sehen, die Gefahren sind bei Value-Aktien geringer für Veränderungen im Geschäftsmodell. Sie wachsen aber nicht so schnell. Aber auf Dauer zahlt sich eben solche Strategie eher aus. Und das Allerspannendste ist, wenn man eigentlich ein Unternehmen identifiziert, was noch nicht ein Wachstumswert oder nicht für einen Wachstumswert gilt, aber weil es vielleicht, jetzt komme ich wieder zu meiner Heller zurück, deutlich überdurchschnittlich wächst gegenüber seinem Markt, weil es halt neue Wege beschreitet, weil es vielleicht auch Produktneuheiten gibt. Und so war auch im Übrigen in Nokia. Nokia war ja früher ein Gummihersteller, Gummistiefel und Ähnliches, bevor sie dann in den 90er Jahren in den Mobilfunk gegangen sind. Und so gibt es zahlreiche Beispiele für Unternehmen, die halt auch sehr spannende Dienstleistungen oder Produkte entwickeln, obwohl sie eigentlich schon 50 Jahre und mehr alt sind. Und umgekehrt gibt es natürlich auch jede Menge Beispiele für ziemlich fantasievolle Geschäfte, die dann doch nicht funktionieren oder zumindest nichts abwerfen und dann eher ziemlich klanglos untergehen. Insofern, für jemanden, der halt eher, ich sag jetzt mal, mit einer gewissen Besonnenheit, Abgeklärtheit und Geduld agiert, ist Value Investing sicherlich auf Dauer erfolgsversprechend. Und bei Wachstum müssen Sie halt mit diesem Risiko umgehen können, dass ein paar einfach auch im Kurs erheblich sich noch verbilligen, weil dann nicht die Erwartungen erfüllt wurden. Und das, was ich zu Tesla gesagt habe, das wäre jetzt vielleicht hier an der Stelle ein passendes Beispiel, ob Tesla wirklich dann in etwa 10 Jahren tatsächlich die allererfolgreichste, also kommerziell erfolgreichste Unternehmung ist. Das bleibt noch abzuwarten. Ich glaube es eher nicht. Aber ich weiß es natürlich auch nicht exakt. Das wird die Zukunft uns weisen. Aber der Markt hat dies jetzt schon vorweggenommen und eigentlich sogar die Prognose abgegeben, dass Tesla in spätestens 10 Jahren erheblich besser dasteht mit seinem Gewinn als eine Daimler, als eine Toyota, als jeder andere Automobilhersteller. Denn sie kosten ja heute schon mehr als alle anderen Automobilhersteller zusammen.
Ja, richtig, ja. Also finde ich auch sehr, sehr spannend zu beobachten. Und das, was Sie gerade als Beispiel noch genannt haben mit Sixt, ist ja auch sehr schön wieder gewählt, weil es ja völlig unabhängig ist von der Antriebsart oder welchem Unternehmen sich das da an der Stelle durchsetzt. Die Vermietung, die Vermittlung kann weiterhin stattfinden. Das heißt auch unabhängig von diesem Konkurrenzkampf, der gerade stattfindet.
Richtig.
Für die Zukunft. Ich würde gerne noch auf eine Sache raus, die ich immer wieder beobachte bei sowohl meinen Kunden als auch bei meinen Hörern, dass quasi immer, und das ist nichts, was bewusst stattfindet, aber ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen davon ausgehen, dass ein Fonds, ein Index, solche Geschichten eine gewisse Statik mitbringen.
Ja.
Das heißt, man investiert einmal in diese Firmen, lässt die dann laufen und dann geht es entweder gut oder nicht. Und das ist natürlich nicht korrekt, aber es ist mein Eindruck, dass dieses Gefühl immer so ein bisschen mitschwingt. Jetzt wäre meine Frage zum einen, wie suchen Sie selber dann die Aktien aus? Ja. Also gehen Sie dort zu den Unternehmen hin und schauen sie sich an und gucken einfach. Und zum anderen, wie findet dann dieser Wechsel statt? Also wann sagen Sie, oh, diese Firma hat jetzt sozusagen ausgedient, keine Zukunft mehr, die fliegt raus und eine neue kommt rein? Das wären
also
die zwei.
Ja, die Antwort ist etwas einfacher als die anderen, um ehrlich zu sein. Also wir haben circa 50 Positionen im Fonds und wir haben im Schnitt 8 oder 10 Neuaufnahmen pro Jahr. Das heißt, eine ähnlich große Anzahl von Titeln wird dann auch entfernt. Aber, und das ist wichtig, die größeren Veränderungen im Fonds passieren auf einer anderen Ebene. Nicht durch Neukäufe oder durch Komplettveräußerung, sondern indem wir halt die existierenden Positionen entweder kleiner oder größer machen. Warum passiert das? Jetzt gehen Sie mal einen normalen Börsenzyklus durch oder eine volkswirtschaftliche Zeitrahmen von 5 oder 10 Jahren, da haben sie halt natürlich manchmal einen Boom dabei, aber auch eben die Rezession. Wenn wir also von unserer eigenen Einschätzung zu den wirtschaftlichen Perspektiven vorsichtiger werden, dann bilden wir das im Portfolio ab, indem wir unsere defensiven Unternehmen, Gesundheitssektor, Telekomgesellschaften und Ähnliches, stärker gewichten, also da aufstocken und unsere zyklischen Unternehmen halt entsprechend reduzieren, ohne dass es zwangsläufig auch ein Komplettaustausch sein muss. Das heißt, irgendein Zykliker zu 100% rausgeht oder ein defensives Unternehmen ganz neu hineinkommt. Diese Feinsteuerung oder diese Adjustierung der Zusammensetzung des Fonds ist sehr viel häufiger, als dass wir wirklich eine komplett neue Idee ins Portfolio aufnehmen. Und das hat damit zu tun, dass wir nur, ich sag jetzt mal, jeden 20. Kandidaten in etwa ins Portfolio auch aufnehmen. Wir gucken uns schon 200 bis 300 neue Unternehmen pro Jahr an, aber am Ende sind es eben diese 10, die wir kaufen. Das heißt, wir sind da sehr kritisch und anspruchsvoll. Und wenn Sie von 300 nur 10 kaufen oder von 200 nur 10 kaufen, dann sind es eben nur 5 oder 10%, diese oder noch nicht mal 10%, die sie tatsächlich für gut befinden. Das heißt, es ist eine sehr hohe Hürde, die wir an unsere Kandidaten legen. Die Messlatte ist halt nicht so leicht zu überwinden für die Gesellschaften, die wir betrachten. Und das ist halt auch der Hauptgrund, warum bei uns gar nicht eine sehr große Veränderung der verschiedenen Unternehmen stattfindet, sondern eine regelmäßige Überarbeitung der Positionsgröße. Und hier auch noch ganz wichtig ein Kommentar, dass natürlich die Kurse auch schwanken. Das heißt, wenn der Fonds keine Zu- oder Abflüsse hat, alles bleibt, wie es ist, und eine Aktie entwickelt sich 10% besser als der Rest aller anderen Aktien im Fonds, dann ist sie natürlich auch als Position 10% größer. Das heißt, sie nähert sich dann auch eher unserem fairen Wert an und dann würden wir wahrscheinlich schon hingehen und auch da ein bisschen was veräußern, also partiell aussteigen. Und wenn sie underperformt, also schlechter läuft als der Fonds oder der Index, wir aber die gleichen Erwartungen haben an den fairen Wert, an die Gewinnreihe, da würden wir da eben aufstocken. Deswegen, wir sind sicherlich jede Woche im Kapitalmarkt vertreten mit Transaktionen, aber die meisten sind, wie gesagt, Positionsveränderungen. Und entweder haben sie was damit zu tun, dass sich unser Konjunkturbild eintrübt oder aufhält, oder eben, und das ist der häufigere Fall, die konkreten Bewegungen der einzelnen Titel, dass die mal aus ungerechtfertigten Gründen underperformen oder halt näher an ihr Kursziel heranrücken und dann wir anfangen, auch sie teilweise abzugeben.
Spannend, okay. Ja, macht, glaube ich, eine konkretere Vorstellung bei den Leuten im Kopf, wie sowas läuft. Könnten Sie das noch ergänzen durch eine Idee, wie dann so Ihr Tagesablauf aussieht? Ich meine, 300 Firmen, ja. Das klingt jetzt vergleichsweise, weiß ich nicht, viel oder wenig, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet. Aber da steckt ja natürlich auch viel Research dahinter und Besuch dann bei den Unternehmen, was eingeplant werden muss. Das heißt, da ist eine ganze Struktur mit da. Vielleicht können Sie es auf so einen Tagesablauf grob runterbrechen?
Also wir sind ein Team, Handvoll Leute, nach Sektoren aufgestellt. Das heißt, jeder von uns hat so 3 Branchen, die er abdeckt. Und jetzt müssen Sie sich das so vorstellen, da wir ja schon in der Mehrzahl der Fälle länger als nur ein paar Jährchen im Geschäft sind. Meine Kollegin ist sogar schon 30 Jahre dabei. Und wir in der Summe sogar auf über 60 Jahre kommen im Team an Berufserfahrung, kennt man natürlich fast alle Unternehmen und kommt mit denen auch regelmäßig in Berührung. Aber um es Ihnen sehr transparent zu machen, wir haben dann halt so eine Shortlist an Firmen, die dann sehr genau unter das Mikroskop gelegt werden. Und wir bringen einen Tag oder zwei mit dieser Firma, telefonieren mit den Vorständen oder haben sie auch bei uns zu Besuch oder treffen sie auf Konferenzen und studieren eben dann auch die Zahlen, stellen unsere Fragen an die Geschäftsleitung und machen unsere Arbeit. Das ist vom Tagesablauf her oder von unserem Zeitbudget, ich sage jetzt mal ungefähr ein Drittel, die Suche nach neuen Kandidaten. 2/3 ist eher das Nachhalten der existierenden Position, da am Ball bleiben. Wenn Sie eine Firma besitzen, dann wollen Sie auch wissen, was in diesem Unternehmen passiert, welche Zahlen dort berichtet werden, welche Veränderungen dort stattfinden, wie sich die Konkurrenz verhält. Das heißt, das Monitoren der existierenden Investments ist das Gros unserer Tätigkeit, etwa 2/3. Und jetzt gibt es natürlich auch hin und wieder mal ganz große Überraschungen. Da findet mal eine Kapitalerhöhung statt oder ein Börsengang. Da widmen wir uns natürlich auch einer solchen Gesellschaft. Aber vom Split her kann man das wirklich sehr einfach halten. Etwa 2/3 der Zeit widmen wir unseren Investments. Und das ist auch wieder ein großer Unterschied zu vielen anderen Fondsgesellschaften. Wir machen noch die Arbeit selbst. Wir sind noch selbst Analysten und halten uns auf dem Laufenden über das Geschehen in den Firmen, die wir besitzen, und fahren auch schon mal raus. Also bei den größeren Investments, was aber auch sicherlich die Hälfte des Fonds abbildet, sind wir schon überall auch mal vor Ort gewesen und haben uns eben solche Anlagen mal angeguckt oder mit den Vorständen in deren Büros gesprochen. Der Regelfall ist allerdings, dass sie nach Frankfurt kommen oder wir sie halt auf Konferenzen sehen. Und 1/3 ist eben die Suche nach neuen, interessanten Ideen. Und da haben wir nicht ein bestimmtes Muster, sondern das sind manchmal auch, wie ich schon eben sagte, Börsengänge, die halt von uns angeschaut werden. Es können aber auch Veränderungen im Unternehmen sein. Ein neuer Vorstandsvorsitzender, die wir zum Anlass nehmen, um auf die Firma nochmal hinzuschauen, oder eben auch mal eine Roadshow, die eine Firma macht, also sich Investoren präsentiert, weil uns einen guten Eindruck hinterlassen hat, dann fangen wir an, halt unsere genaue Analyse auf dieses Unternehmen hin zu praktizieren. Und dann gibt es natürlich auch ein Netzwerk an Marktteilnehmern, mit denen wir uns austauschen, mit denen wir reden. Und dann gibt es auch manchmal eine interessante Idee. Und Sie werden es kaum glauben, aber hin und wieder auch so eine Art Zufallsfund. Da hat man halt ein Interview gelesen, meinetwegen in einem Tagesblatt oder auch in der Zeitschrift, und fand halt ein paar Bemerkungen und Antworten sehr interessant, sehr spannend, und ist dann halt der Sache eher auf den Grund gegangen und hat das zum Anlass genommen, um halt diese Firma zu studieren. Insofern ganz kurz und einfach, 2/3 ist die Arbeit mit den Unternehmen, die wir im Portfolio haben. Da sind wir sehr diszipliniert und haben einen regelmäßigen Austausch mit den Firmen. Und 1/3 unserer Zeit verbringen wir mit der Suche nach ganz neuen Investments.
Okay, spannend. Ich würde gerne noch eine kurze letzte Frage stellen, wenn ich darf, wenn es die Zeit erlaubt.
Bitte.
Und zwar, wenn Sie dann zu den Firmen gehen und quasi mit den Vorständen sprechen und letzten Endes ja die ganzen Daten anfordern, dürfte ja die Bereitschaft relativ groß sein, Ihnen alles zur Verfügung zu stellen, weil ja mit Ihnen neues Kapital in die Firma reinkommt. Das heißt, der Austausch sollte ja ein relativ guter sein, genauso auch wie bei mir mit Ihnen. Wenn ich Infos brauche, dann stellen Sie mir die bereit, weil ich ja dann quasi auch wieder also eine Win-Win-Situation kreiere. Oder haben Sie da auch manchmal andere Erlebnisse, wo Sie dann sagen, okay, aus diesem Grund gehe ich nicht in diese Firma, weil die Integrität ist begrenzt zum Beispiel?
Das ist wie im wahren Leben. Wenn Sie zu einem Arzt gehen, der eine ist besonders hilfsbereit, sehr offen und beantworten jede Frage und Sie finden ihn sehr sympathisch, und der eine oder andere ist vielleicht doch etwas schlecht drauf an dem Tag oder hat halt generell eine etwas arrogante Art oder wahrt halt Distanz zu Ihnen, weil er sich für was Besseres hält. So ist es auch bei mir. Also ich würde folgende Regelmäßigkeit aufstellen. Je größer eine Unternehmung, denken Sie an die Standardwerte, da gibt es ja ein paar Konzerne, die Ihnen sofort einfallen dürften, umso selbstbewusster agiert der Vorstand und umso weniger auskunftsfreudig ist er und umso weniger Lust hat er eigentlich auch, mit potenziellen Investoren zu reden oder auch mit Existierenden, und findet das eher lästig und hat halt den Standpunkt, dass er einfach, ich sag mal, die wertvollere Arbeitskraft ist und so ein Portfolio-Manager halt doch lästig ist. Und je kleiner die Gesellschaft oder die mittelgroßen, umso offener wird man empfangen und umso auskunftsfreudiger ist man und umso mehr Mühe gibt man sich, weil man in der Regel auch noch aufsteigen will zu den großen Konzernen dieser Welt. Da ist also mehr Engagement, da ist auch mehr Bereitschaft gegeben. Aber am Ende hängt es wirklich von Einzelpersonen ab. Bei einem und dem gleichen Unternehmen können Sie durchaus beide Erfahrungen machen. Der Finanzvorstand ist besonders schwierig und der Vorstandsvorsitzende ist wiederum sehr angenehm oder umgekehrt. Kann man nicht immer generalisieren, aber je größer das Unternehmen, umso schwieriger ist es, Kontakte zu knüpfen, einen Termin zu bekommen, und umso größer spürt man die Hierarchie. Und interessanterweise, das ist auch eine Beobachtung, die auch viel damit zu tun hat, dass ich schon länger im Geschäft bin. Wenn man natürlich einen gewissen Namen hat und auch eher schon länger agiert, dann öffnen sich einem eher die Türen. Und wenn man dann vielleicht auch noch eine bestimmte Reputation hat, halt für Unternehmen oder für einen Anlagestil, dass man diese Beteiligung auch länger hält, vielleicht sogar im Durchschnitt über 5 Jahre, dann ist man natürlich etwas willkommener. Oder aber man hat auch ein gutes Netzwerk und lässt sich durch andere den Kontakt herstellen, die Türen öffnen. Das hilft dann natürlich auch. Aber, und das ist mir auch noch wichtig, vergessen Sie einen Punkt nicht. So wie wir investieren, ist es nicht nur die reine Datenwelt und die Zahlen, die wir uns anschauen, sondern es ist auch der persönliche Eindruck von den handelnden Personen. Und wir haben lieber eine mittelmäßige Firma mit einem sehr hungrigen, ehrgeizigen und verlässlichen, vielleicht sogar konservativen Management, wo wir glauben, dass sie eher tief stapeln und am Ende doch mehr erreichen werden, als umgekehrt eine tolle Firma, wo aber vielleicht doch, ich sage jetzt mal, zu viel heiße Luft verkauft wird im Sinne der Kommunikation, also uns zu viel versprochen wird und man halt, ich sage mal, in der Tendenz eher besonders optimistisch seine eigenen Firmenprognosen abgibt oder verpackt. Da sind wir dann eher ziemlich vorsichtig. Also da kommt auch die allgemeine Lebenserfahrung ins Spiel. Und ich sag mal, so wie Sie manchmal halt einen neuen Anwalt vielleicht auch suchen müssen und auch einen persönlichen Eindruck oder Architekten gewinnen, wenn Sie diese Person kennenlernen, so ist es auch bei uns. Es ist eben nicht nur das Geschäftsmodell, es sind nicht nur die GmbV, also die Bilanz und die Cashflow-Rechnung, sondern es ist auch so ein bisschen die Meinung, die wir wirklich zu der Geschäftsleitung haben. Trauen wir das denen zu? Vertrauen wir sozusagen unser Schicksal in deren Hände? Glauben wir, dass sie auch wirklich solide wirtschaften? Und hat die Vergangenheit auch schon gezeigt, dass sie eigentlich dazu tendieren, eher zu wenig zu versprechen und mehr abzuliefern? Oder sind das eher Schaumschläger und Hochstapler? Denken Sie da mal einfach an Herrn Trump. Das ist jetzt weit hergeholt, aber Herr Trump als amerikanischer Präsident, naja, der erzählt schon viel. Und je länger der Tag ist, umso schlimmer wird es, glaube ich. An dieser Stelle bin ich doch mal ein bisschen persönlicher. Und so ist es halt auch mit den Vorständen. Es gibt welche, die machen einfach einen super Job, reden aber nicht viel drüber. Das sind oft Familienunternehmen. Und dann gibt es halt die großen Konzerne, die betreiben Selbstdarstellung und halten sich für die Größten und schaffen doch nicht so viel.
Das heißt, wie Sie gesagt haben, ich fand das Beispiel sehr, sehr schön, wie im wahren Leben. Das heißt, ja. Trotz der Zahlen, dem Management und dem großen Tun bleibt es am Ende doch menschlich. Weil
wird ja, wir treffen eine Beurteilung. Wir erstellen ein Gutachten und das ist wirklich nicht Physik oder Mathematik, sondern das hat eben auch mit eigenen Erfahrungen, Beobachtungen, Einschätzungen auch zu tun. Die fließen mit ein als Komponente und dann ist es ein Gesamtbild, was wir entwickeln. Und daraus leiten wir halt unsere Schlüsse ab oder gewinnen einen fairen Wert für eine bestimmte Firma. Und wenn die aktuellen Kursniveaus deutlich drunter sind, dann ist es schon ein sehr starker Grund, dort zu investieren. Wenn aber halt die aktuellen Kurse eher dem entsprechen, was wir als fairen Wert erachten, dann ist eben kein Potenzial für uns gegeben. Und dann halten wir uns auch fern von einer solchen Gesellschaft.
Ja. Super. Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank für die Ausführungen. Es war sehr, sehr aufschlussreich und ich glaube für die Hörer und Zuschauer viel drin an Informationen. Das kann man sich, glaube ich, ein-, zweimal anschauen, bis man dann alles rausgefiltert hat, was man so für sich braucht und mitnehmen will. Vielen lieben Dank,
ja, Herr Eisler, für Ihre Zeit. Für die guten Fragen und für das Interesse. Hat mir viel Freude bereitet.
Das freut mich. Vielen lieben Dank. Und an Sie, an dich da draußen, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Denken Sie dran, Corona ist ein temporäres Ereignis. Ich glaube, der Kapitalmarkt hat auch schon längst begonnen, dieses Phänomen so langsam zur Seite zu legen. Und deswegen auch die deutlichen Kurssteigerungen der letzten Wochen und Monate. Man hat, weil es hier um die Börse geht, immer einen Mechanismus, der Sachen vorwegnimmt. Und die nächste große Entwicklung wird ein mehrjähriger Aufschwung in der Wirtschaft sein.
Ja, schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank.
Danke Ihnen.